Voor als de gasten, we hebben nog als materiaal meegenomen in de landen. Dat is een box met alle materiaal dat Bach produceerd had. Johann Sebastian Bach, van een geboren man, gelijk in ort geboren als Martin Luther. 157 CD's, 2 DVD's en 1 DVD-ROM. Met alle teksten, alles wat ze produceerd had. En is hier zur Verfügung, het is voor de bibliotheek. En ik heb nog een Bach-Weihnachts-Oratorium, Kantaten enzovoort, alles met Weihnachten zu tun van Bach. Met alles, ik heb hier 3 stuk van, hier 1 stuk van de grote Kollektion. Om af te leiden, kunt u was goede alternatief hebben in klassische christelijke muziek voor die moderne, populaire muziek die niet zo christelijk is. Ik möchte heute sprechen über das Thema die Auferstehung. 1. Korinther 15 ist das Kapitel über die Auferstehung und es ist ein wichtiges Thema, weil wenn Jesus Christus nicht auferstehen wäre, wären wir noch in unsere Sünden. 1. Korinther Kapitel 15. Und lesen wir auch von 1. Korinther 15, Vers 14 bis Vers 19 und es geht mir vor allem um Vers 17. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden aber auch erfunden, falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeuget hätten, er hätte Christum auferweckt. Wenn er nicht auferweckt hätte, sind mal die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, so in Christo entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Vater, wir kommen zu dir, um dir zu danken für dein Wort. Wir danken speziell für deinen Sohn und seine Tod, Begräbnis und Auferstehung von den Toten. Wir danken, dass die meisten, die hier sind, soweit ich weiß, von neuem geboren sind durch den Glauben an diesen Auferstandenen von neuem, Jesus Christus. Und dass wir dadurch von neuem geboren sind, bitte segne auch weiter die Anliegen, die wir erwähnt habe. Danke für die Zeugnisse von den Leuten hier, die dich loben und preisen, was du getan hast für sie. Ich danke dir dafür und bete auch, dass du dein Wort auch weiter segne diesen Morgen. Im Namen deines Sohnes, den Herrn Jesus Christus, beten wir das. Amen. Also der Text ist Vers 17. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn es in der Tat nicht passiert ist, dass Jesus von Nazareth in Zeit und Raum und Geschichte auferstanden ist, dann bin ich ein falscher Prophet und seid ihr falsche Zeugen für Jesus Christus. Und die meisten, die kennen auch etwas von der Auferstehung. Die meisten bekennende Christen oder wenn man hier in der Schweiz geboren ist, kennt einiges über die erste Auferstehung. Jesus Christus Auferstehung, die im Osten gefeiert wird. Und die zweite Auferstehung, das jüngste Gericht. Wenn alle Leute einmal auferstehen müssen und sich für Gott, ihren Schöpfer, rechtfertigen müssen. Das kennen die meisten. Aber es gibt noch 5 andere Auferstehungen, die auch wichtig sind und die oft nicht erwähnt werden und wovon die meisten auch keine Ahnung haben. Ich möchte sie alle 7 besprechen diesen Morgen. Erstens möchte ich einiges sagen über die Auferstehung von Gottes einziggeborenen Sohn Jesus Christus. Viele sagen, nein, das war nicht sein buchstäbliches Körper, das war nur ein Geist. Das war nur ein Mythe und eine Erscheinung in die Gedanken der Jünger. Wie viele deutsche rationalistische Theologen sagen. Aber in Lukas 24, Vers 39 lesen wir, dass Jesus Christus sagt, fühlet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Die Liberaltheologen aus der Schweiz, Deutschen, Niederlande, die sagen, nein, Jesus ist geistlich auferstanden. Er lebt in die Gedanken und Herzen seiner Jünger. Aber Die Tatsache ist, und das hat die Geschichte auch bewiesen, dass Jesus von Nazareth buchstäblich im Fleisch auferstanden ist und mit Fleisch und Bein im Himmel nun aufgenommen ist. Und einmal soll er im Fleisch und Bein körperlich, persönlich sichtbar sein für alle Leute. Jede Weltreligion, die kann bestehen mit einem toten Gründer. Wenn ein Moslem sagt, ja, ihr Mohammed ist tot und nicht auferstanden, dann sagt er, das ist kein Problem, ich bleibe immer Moslem. Wenn ein Buddhist oder ein Konfuzianist oder ein Hindu sagt, ja, mein Brahma, Shiva oder Buddha, Konfuzius sind gestorben, aber es war ein großer religiöser Führer, ja, der ist tot, ja, das stimmt, das macht nichts aus, ich folge noch immer seiner Lehre nach, dann kann er immer seine Religion behalten. Nicht so mit einem Christ. Ein Christ, der verweigert zu glauben, dass Jesus von Nazareth buchstäblich aus Fleisch und Bein von den Toten auferstanden ist, ist ein Lügner. Weil das Herz von Christenheit ist der Tod und Auferstehung von einem Mensch, der auch dadurch bewiesen hat, Gott zu sein, Jesus Christus. Und deswegen ist er fähig, deine Sündenschuld auf sich zu nehmen. Und wenn er nicht auferstanden ist, ist deine Sündenschuld noch immer auf dich. Das ist die Konsequenz. Wenn jemand ein Bein von Jesus Christus finden könnte, ist meine Überzeugung oder mein Glaube nichts mehr wert. Weil mein Glaube ist gegründet auf das Zeugnis in Gottes Wort, dass Jesus von Nazareth buchstäblich von den Toten auferstanden ist. Das ist kein Problem für einen Buddhist. Ich habe 3 Jahre in Freistand gewohnt, in Österreich. Und da kam einen Tag, das war zwischen 2003 und 2006, das Gebein Buddha vorbei. Das war ein größtes Kloster, ein buddhistisches Kloster in Österreich, ist in Frastanz, in Vorarlberg, in der Nähe von Feldkirch. Und da kam das Gebein von Buddha vorbei. Und alle sind gegangen, oh, Gebein von Buddha besuchen. Dann habe ich alle einen kleinen Zettel hinter den Scheibenwischen getan und gesagt, ja, ihr folgt einem toten Führer nach. Da gibt es etwas Besseres, ein lebendiger Führer. Und direkt böse Anrufe, was ich dann in meinen Kopf geholt habe, um so etwas Beleidigendes zu sagen. Aber es ist die Tatsache. Es ist ein toter Führer. Ich kann nichts für ein einziger Buddhist tun. Und Jesus Christus, habe ich gehört, wenn du betest, ob du Probleme hast mit dem Auto, mit Kinderproblemen hast, gesundheitliche Probleme hast, seelische Probleme hast, er ist der Arzt, der lebendig ist und deswegen das Gebet erhören kann. Amen. Und die toten Führer können kein einziges Gebet erhören. Nun, wenn er nicht von Toten aufgestanden wäre, hätte ich direkt aufgehört mit Predigen und predige ich und ist das Buch auch eine Lüge. Das ist die Konsequenz. Es ist einfacher, um Essen und Trinken zu bekommen, wenn man einen normalen Job hat, als man Prediger ist. Kann ich dich versichern. Ich bin nicht lange im Geschäftsleben tätig gewesen und das ist eine viel bessere Versicherung, Altersvorsorge, Einkommen als ein Prediger. Das Letzte, was du tun musst, ist Prediger zu werden, wenn du gerne ein gutes Leben führen möchtest auf dieser Welt. Weil diese Welt hasst Jesus Christus, hasst Gottes Wort, hasst die Auferstehung Jesu Christi und deswegen wird ein Prediger im Allgemeinen nicht belohnt. Ja, mit Attacke und Schmach, aber nicht in wie die Welt seine Arbeit belohnt. Nun, ein Prediger nämlich nennt alles mit Namen, wie es ist. Und seine Familie und sich selbst wird immer unter ein Mikroskop gelegt und alles wird über ihn und seine Familie besprochen. Das Problem hast du nicht, wenn du als Christ im Geschäftsleben bist. Überhaupt nicht. Und ich sage immer, die beste Nachricht, die du bekommen kannst, kommt nicht von AP, ANP, Reuters oder der Frankfurter Allgemeine oder Züge Zeitung. Es ist die Nachricht von einem Grab. Wir suchen Jesus. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist die beste Nachricht, die aus einem Grab kommt, die Geschichte gehört in den letzten 6000 Jahren. Amen. Wissenschaft kann nichts für dich tun, nachdem du gestorben bist. Und die Bibel sagt, wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Einmal sollst du auferstehen müssen und zu Jesus Christus gehen müssen. Und dieses Leib, was du heute hast, ist mit dem Blut Jesus Christus gekauft. Und einmal bekommst du ein neues Körper, ein neues Leib. Warum? Weil Jesus Christus hat ein neues Leib bekommen. Das war schon das Leib, was er hatte, wenn er auferstanden war. Aber war nicht das gleiche Leib, weil das Leib konnte durch geschlossene Türen gehen, durch geschlossene Wände gehen und konnte in den Himmel fahren. Das heißt, dein Auferstehungskörper kann ich erkennen, das ist, bist du, wie die Leute erkennen können, das war Jesus von Nazareth, wenn er auferstanden war, aber es ist nicht gebunden mehr an Zeit und Raum. Das ist ein Unterschied. Und wie Jesus Christus Körper auferstanden ist, sollst auch dein Körper einmal auferstehen. Und nochmals, der Grund für die Auferstehung Jesu Christi ist, dass Gott durch seinen Geist den Herrn Jesus auferstanden hat von den Toten und dass 500 Zeugen ihn lebendig gesehen haben. Heute ist es normal, dass für ein Gericht man Zeugen haben muss, die ein Zeugnis haben, was ein anderer beschuldigen darf für eine Missetat. Und dann kann es zu einer Gerichtsverurteilung kommen. Jesus Christus war mehr als 500 Zeugen da, um zu bezeugen, er ist lebendig, nicht ein Geist, aber von Fleisch und Bein. Und die meisten heute wollen ihm oder diesem Zeugnis nicht glauben. Wenn dieses Zeugnis falsch ist, bin ich ein Lügner. Dann ist euer Glaube eitel und seid ihr noch in eurer Sünde. Aber wenn ihr in der Tat im Zeilenraum von der Geschichte, in der Geschichte auferstanden ist, dann sind deine Sünden weg und sollst du einmal so ein vollkommenes Körper bekommen, wie er es selbst hat, und einmal körperlich die Ewigkeit im Himmel verbringen. Das ist die gleiche Sicherheit als die Sicherheit, die du hast, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das möchte ich sagen, nicht nur ist Jesus selbst von den Toten auferstanden, aber auch sind da eine Gruppe Heilige aus dem Alten Testament auferstanden. Wir haben das schon erwähnt in Sonntagsschule, in Matthäus Kapitel 27. Dann haben wir gelesen in Vers 35, von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Vers 50. Aber Jesus schrie aber mal laut und verschied. Und siehe, da der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und stunden auf wie Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Also ein römischer Soldat trifft da am Samstagnacht oder Sonntagmorgen früh, Jesus ist am Mittwoch gestorben, ein Josua an in Jerusalem. Josua wandelt einfach rondom da. Und Kaleb. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die treffen dann Aaron an, de Hohepriester, Samstagnacht, Sonntagmorgen früh. Ja, nachdem Jesus Christus van de Toten auferstanden is. Und da sehen sie dann, sie sehen den Vorhang in den Tempel zerrissen. Der Vorhang, die das Heilige und alle Heilige trennt. Und was passiert? Sie können ins Allerheilige schauen, ohne zu sterben. Weil früher, im Alten Testament, musste man sterben, wenn man ins Allerheilige eingeschaut hat. Aber in diesem Fall nicht. Und dann kann man auf diesen Friedhof, wo diese alttestamentlichen Heiligen waren, bei Jerusalem, ja, die Königsgräber. Was sieht man da? Alle Gräber sind geöffnet. Jesus Christus ist nicht alleine auferstanden. Er hat eine Menge mit sich genommen. Das ist die zweite Gruppe, die auferstanden ist. Nicht nur Jesus alleine, aber auch die alttestamentliche Heilige. Also einige alttestamentliche Heilige sind körperlich auferstanden. Als Beweis, dass auch Jesus auferstanden ist von den Toten. Drittens, sagst du, ja, was habe ich daran? Ich lebe in 2011. Ja, aber auch du, die meisten von euch sind schon auferstanden. Sagst du. Spricht Wahnsinn. Wo dann? Kommt nach Epheser 2. Epheser Kapitel 2, Vers 4, 5 und 6. Gibt spricht über eine geistliche Auferstehung, die passiert ist am Moment, dass du zum Glauben gekommen bist an den Herrn Jesus Christus. Epheser Kapitel 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist von Barmherzigkeit durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christus lebendig gemacht. Und aus Gnade seid ihr selig worden. Und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt. In Christus Jesus. Du bist mit ihm, samt ihm, auferweckt. In himmlischen Wesen. Warum? Im Moment, dass du zu Jesus Christus kommst mit deinen Sünden, dann nimmt er deine Sündenschuld auf sich. Und du bist dann in Christus platziert. Du bist geistlich mit ihm auferstanden, geistlich schon. Also, du sagst vielleicht fremd. Ihr sitzt hier körperlich an der Lechetalstraße 29 in St. Gallen, aber geistlich seid ihr alle schon gesetzt in himmlischen Wesen. Habt ihr einen Platz im dritten Himmel, geistlich. Körperlich noch nicht. Körperlich seid ihr hier. Das sagt dieses Buch. Also kommen wir nach Römer 6 und dann sehen wir, dass eigentlich ist jeder Christ eigentlich eine Art von toten Mensch. Römer 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. Das heißt, du bist gestorben mit Christus. Dein Fleisch ist gestorben mit Christus. Wie er gekreuzigt ist, ist dein Fleisch gestorben an die Lust und Begierde dieser Welt. Und die Frage ist dann, ja, ich habe noch ein Leib, sagst du, was mit sich versündigen kann, aber mein Geist ist von neuem geboren. Das heißt, da ist ein Kampf in deinem Körper zwischen die Lust des Fleisches, die Begierde des Fleisches und dann das neue Leben, den Heiligen Geist in dir, Christus in dir. Römer 6, Vers 11 sagt, also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Du sollst tot sein, dein Fleisch soll tot sein, an der Macht der Sünde, die immer versucht, in den Dreck zu ziehen. Die Bibel sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2, Vers 19. Und Jesus sagt, lasst die Toten, die ihre Toten begraben, Lukas 9, Vers 60. Jesus hat gesagt, ja, diejenigen, die nun geistig tot sind, lassen sie die körperlichen Toten begraben. Die meisten Leute hier in St. Gallen sind geistig tot.
Amen.
Da haben wir kein Interesse an geistlichen Sachen. Die können auch nicht mit Gott kommunizieren wie du. Mit ihm als Kind könntest du mit deinem himmlischen Vater kommunizieren, das ist unmöglich. Du kannst dann sagen, ich bin eigentlich eine Art von Zombie. Ich habe ein totes Leib, das ist voll mit Lust und Begierde dieses Fleisches, aber ein lebendiger Geist. Weil eine unerrettete Person, eine Person, die kein Christ ist, die hat ein lebendiges Leib und einen toten Geist. Und deswegen sage ich immer, du hast einen neuen Sheriff, einen neuen Chauffeur, einen neuen Chef, den Herrn Jesus Christus. Und das Problem ist einfach, das alte Fleisch ist noch immer das gleiche wie früher, aber du brauchst nicht mehr daran zu gehorchen. Du bist kein Sklave mehr, an was das Fleisch gerne sich wünscht. Römer 7 sagt das so, ich weiß, dass in mir, was ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber verbringen das Gute finde ich nicht. Das kennst du natürlich, oder nicht? Du sagst, ja, das ist gut, wenn ein guter Prediger, gut, und dann bist du plötzlich wieder in den gleichen Müll wie früher und denkst, ja, wie kann das doch geschehen? Ich bin nur errettet, ja, du bist errettet, aber dein Körper ist noch nicht errettet. Und dann musst du lernen, ab und zu Distanz zu halten von Dingen, Orten, Personen, von du weißt, die ziehen mich direkt wieder runter in die alte Art von Denken oder Sünden. Gottes Wort sagt mir, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde ist verbunden mit dem Fleisch, dem Leib, die ist noch immer da, bis du entrückt bist oder gestorben bist. Vers 24, ich elende Mensch. Wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Das ist es. Dieses Leib ist ein Leib des Todes. Die Welt schmückt es schön mit Miss World, Miss Universum, Mr. Universum und so weiter. Aber das Leib ist einfach schlecht, es ist böse und ist die Ursache von vielen Sünden. Wer soll dich erlösen? Er sagt nicht, ich danke Gott durch Jude, Buddha, Konfuzius, Maria oder ein Papst. Er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Lösung. Für die Macht der Sünde, die du heute hast, du bist geistig auferstanden, du glaubst an Christus, du kannst auch geistig, so geistige Zwecke haben, geistige Prioritäten haben, und dann kommt da eine Erfüllung in deine Seele. Wenn du als Christ keine geistige Prioritäten stellst, dann bist du niemals, hast niemals große Freude. Das findest du echt nicht. Ich kann das Erfahrung sagen. Ich bin nur 20 Jahre gewesen, ohne Gott und ohne Hoffnung, an einer Seite des Kreuzes und na 23 Jahren an anderer Seite des Kreuzes. Und ich kann sagen, die andere Seite ist viel besser. Du hast geistige Zwecke. Deine Seele ist ein geistiges Wesen. Du musst geistige Ziele haben, um Erfüllung zu bekommen. Und das bekommst du nicht in dieser argen Welt, die nur das Fleisch versucht zu befriedigen. Epheser 5, Vers 14 sagt, wache auf, die du schläfest, und stehe auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Das ist an Christen geschrieben. Du kannst als Christ auch halb tot sein, schlafen. Niemals zeugen, niemals in Gottes Wort selbst, niemals studieren. Niemals in eine Gebetsstunde gehen, das ist ganz einfach. Das tun die meisten. Die Römer früher hatten ein Mittel, um ihre Feinde sterben zu lassen auf dem Feld. Das, was sie gemacht haben. Es war ein Schlag gewesen und so weiter. Da waren viele von diesen Feinden waren halbtot oder Kriegsgefangen haben sie gemacht. Da haben sie die Körper von den lebendigen Gefangenen genommen und gebunden an den nackten Körper von den schon gestorbenen Leuten. Rücken zurück. Weißt du, was dann passiert? Das Körper von der Lebendigen von der rottet einfach weg durch das rottende Fleisch von dieser Leiche. Ja, so sind viele gestorben. Und du als Christ, daarvoor sagt Gottes Wort in 2. Korinther 2, wir sind Gott ein guter Geruch Christi. Diese ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und das ist wahr. Wenn du als Bibelgläubiger Christ unter Ungläubige bist oder bekennende Christen, die nicht mit den Herrn gehen, bist du ein Geruch des Todes. Wie ein rottendes Leich. Die haben Freude, wenn du wieder weg bist, ja. Und das ist wahrscheinlich mit euren alten Freunden so wenig. Du kommst relativ gut aus, wenn du nichts sagst über Jesus Christus, nicht über Gottes Wort. Und einmal den Mund auftut, dann schauen sie sich an und denken sie, richtig schlecht hier. So ist es. Und wenn du recht mit den Herren gehst, bitte ich, und sie bleiben in ihren Mühlen, dann wird die Trennung von selber größer. Es ist nicht du als Person, es ist Christus in dir, die versucht zu wachsen und die anderen, die haben kein Interesse an Jesus Christus, die wollen nichts Heiliges haben. Sie lieben ihre Sünde mehr als das Licht, weil ihre Werken sind böse. Sie hassen das. Und deswegen, pass auf, mit wem du intensive Gemeinschaft pflegt. Dadurch wirst du sehr beeinflusst als junger Christ. Suche neue Freunde zu machen in der Gemeinde. Eine neue Gemeinschaft zu tun, rund um Gottes Wort, das ist gut für deine Seele. Das hilft dich auch zu wachsen. Ein ganz praktisches, egoistisches Motiv ist auch so. Wenn ein junger Christ sagt, ja, ich kann noch ein wenig spielen mit Sünde hier, mit Sünde da. Du musst nicht vergessen, du musst immer alles ernten. Was du als Christ im Fleisch gesät hast. Und ich sage, nachdem du 40 bist, ich bin nun 42, dann kommen die schief rein. Was du früher getan hast, dachtest du zu tun, ich kann das, ich pack das schon, körperlich neu heraus, schon hier, neu da, Knie kaputt, das kaputt und so weiter, ach, macht's aus, bin jung. Ja, aber wir sagen immer, jemand fängt an nach 40 und nicht nur körperlich, aber auch geistig, fängt an zu ernten, was du all die Jahre im Fleisch, vor deiner Bekehrung oder nach deiner Bekehrung, gesät hast. Das ist ein Gesetz. Viertes möchte ich sagen, es gibt auch eine Auferstehung von einer ganzen Nation. Eine ganze Nation soll buchstäblich von den Toten auferstehen. Das sind nicht die Schweizer. Ja, haben wir beim jüngsten Gericht. Also auch nicht die Holländer, die Deutschen, die Amis, die Russen, die Chinesen, die Japaner. Es ist das Volk Israel. Komm nach Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11, Vers 25 und Vers 26. Lesen wir, ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel eines Tages widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, die da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Das ganze Israel, also alle Juden, die werden einmal wieder selig werden. Und das Besondere ist, dass das nicht nur Glaube ist an ihren Messias, Jesus von Nazareth, es ist auch eine körperliche Auferstehung als Volk. Es gibt ein ganzes Kapitel darüber, das sollen wir nicht lesen, Ezekiel Kapitel 37, die ersten 20 Versen. Aber wir lesen da ein paar Abschnitte davon. Da ist ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und Gott sagt, du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Weissage von diesen Gebeinen. Und dann bläst der Wind. Und den Getöteten, die gestorbenen Israeliten, die werden wieder lebendig. Und dann lesen wir in Vers 11, du Menschenkind, diese Beine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Beine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und ist aus mit uns. Und dann sagt der Herr in Vers 12, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, aus denselben herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber geöffnet und euch mein Volk aus demselben gebracht habe. Und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und will euch in euer Land setzen und sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Gott sagt das. Es sind nicht die Palästinenser, die Kanaaniter, er sagt das, sein Volk Israel. Er sagt nicht Schweizer, Holländer, Deutsch, sein Volk Israel. Aus den Gräber holt er sie raus. Das ist der größte Wunder vielleicht im letzten Jahrhundert gewesen, dass in 1948, nach 1900 Jahren, das Volk Israel als Volk wieder zurückkam in ein Stück Land, was Gott ihnen versprochen hat. Also seit 606 vor Christus, nach 2500 Jahren, sind sie als ganzes Volk weg gewesen. En dan komen Schritt für Schritt was Leute zurück, die zwei Stämme dann, nach 70 Jahren, aber die meisten sind nicht mehr zurück gewesen in den letzten 2500 Jahren, und dann kommen sie wieder zurück. Und nochmals, die meisten reformierte Prediger, oder katholische Prediger, sind post- oder amillennial, die sagen, nein, wir glauben nicht an einen buchstäblichen Wiederbau von der Nation Israel oder das Volk Israels, aber Gott sagt, Israel ist das einzige Volk auf Erden, was eine zweite Chance von Gott bekommt. Und die Schweizer haben eine große Chance bekommen mit der Reformation. Und weißt du, was die Schweizer heute tun? Die haben gesagt, ich habe kein Interesse an dieses Buch und an diesen Gott von diesem Buch. Wir gehen unseren Weg. Wir vertrauen unsere Gerechtigkeit. Und du sollst sehen, in den deutschen Hinterlanden, es geht mit der Schweiz, moral, finanziell, wirtschaftlich und vor allem geistig, linienrecht in der Hut. Es ist nicht zu stoppen. Aber Gott gibt nur ein Volk eine zweite Chance, sein Volk Israel. 1917, Balfour-Deklaration in England, dass die Juden ein Heim versprochen bekommen, wo sie hingehen können. 1918, Ludwig wurde inkarniert in Konzentrationslager in Palästina, britische Konzentrationslager. Und sie können nicht mit Schiff Israel und Europa reingehen, sie werden nur in Shanghai aufgenommen und die meisten Europäer sagen, nein, wollen wir euch nicht haben. Und wir sehen im Zweiten Weltkrieg, dass da die Deutschen vor allem ein Holocaust, ein Brandopfer anfangen. 6 Millionen werden umgebracht. Und was tun die Deutschen? Sie versuchen England, Londen zu attackieren mit V1, V2. Gott sieht das alles und sagt, ich soll segnen, die mich segnen, 1. Mose 12, 1 bis 2. Und ich soll fluchen, die ihr flucht. Und die Deutschen keren sich gegen die Juden. Und Gott sagt dann, letzte 10 Monate in Deutschland sind immer so viele Leute umgekommen als die 6 Jahre davor, 5 Jahre davor. Und ich sage, gut, ich habe einen Auftrag für die RAF aus England, die Bomber Command aus Amerika. Und da werden mit Flugzeugen hunderte Städte plat bombardiert, unter andere Hamburg und Dresden. Wo hunderttausenden ältere Männer, Frauen und Kinder, kein Soldaten, kein Kriegszieher, Frauen und Kinder, Unschuldige, lebendig verbrannt wurden. Ich soll segnen, die dich segnen, sagt Gott. Und ich soll die Völker fluchen, die euch fluchen. Da kann man nicht gehen. Ersten Weltkrieg wurde das Land Israel, Palästina, fertig gemacht für die Juden. Aber die Juden haben gesagt, nein, nein, wir haben kein Interesse, die Geschäfte gehen zu gut in Europa und Amerika. Also, die Geschäfte gehen, ihr wollt nicht gehen. Gott in Jeremia 16, er soll erstens soll er Fische schicken, um die Juden zu fischen, um sie zum Evangelium zu bringen, von Jesus als ihrem Messias, das wollen sie nicht hören. Sie wollen nicht zum Land gehen, wenn das Land bereit war. Gut, sagt Gott, da habe ich einen Auftrag für alle die Juden. Jeremia 16 sagt, ich soll Jäger schicken. Sie sollen nicht jagen, bis sie in die Kluft. Die deutschen Jäger sind gekommen. Und sie haben sie gejagt von der Ukraine bis Niederlande, von Norwegen bis Griechenland. Und sie haben sie genommen. Du sagst, warum ist das so gewesen dann? Damals, vor dem Zweiten Weltkrieg, haben die Juden 50% oder mehr von Deutschland wirtschaftlich in Besitz gehabt. Juden können Geld machen. Heiden. Liebe Geld. Deswegen ist immer ein natürlicher Hass von den Heiden auf die Juden. Bis aus heute. Und es war 2008 so, die Banken in Amerika sind pleite gegangen, die Juden haben das gemacht und der nächste Börskrach sollen die Juden wieder die Schuld bekommen und aus Amerika fliehen sie dann nicht mehr nach Europa, können sie nicht mehr leben, gehen sie nach Israel zurück. Genau, wie der Antichrist sie haben möchte. Und ich möchte sagen, auch Christen, auch wir sollen einmal auferstehen von den Toten. Auch diejenigen, die aus Christzeit Christus gestorben sind, sollen einmal von den Toten auferstehen. Nicht beim jüngsten Gericht, viel früher schon bei der Entrückung. Kommt nach 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16 und 17. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Warum? Ihr braucht Trost. Warum? Da ist ein Bedürfnis, eine Not heute auch unter den Christen. Die wird oft attackiert. Emotional, in der Familie, finanziell, alle möglichen Arten und Weise. Die Trost ist, dass Jesus einmal zurückkommt, um dich zu holen an einem Ort, wo kein Tränen, kein Sünde und kein Tod mehr ist. Und mit wahrer Kraft wirst du weggerückt werden. Du denkst vielleicht, diese Rakete bei Cape Canaveral, waar in Florida, die dann mit aller Macht von plötzlich so nach oben geschossen werden, oder Raketen, die wir als Flugzeug zurückkommen. Space Shuttles kommen. Das geht mit unglaublicher Kraft. Nichts verglichen mit der Kraft, womit du einmal entrückt wird, weg von dieser Erde zum dritten Himmel. Das ist eine Kraft des Heiligen Geistes. Gott sagt in Römer 8, Vers 11 über diese Kraft, ist eigentlich eine Person, so nun der Geist des, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnet, so wird auch derselbige, der Christus von den Toten auferweckt hat, eure sterbliche Leiber lebendig machen, um deswillen, dass sein Geist in euch wohnet. Den gleichen Geist, den Jesus von Nazareth von den Toten auferweckt hat, ist nun in dir, in deinem sterblichen Leib. Und Römer 8 sagt, wir warten auf unsere Leibeserlösung. Das Leib ist schon bezahlt, Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, dass das Leib ihm gehört, aber das Leib ist noch nicht erlöst. Das heißt, in der gleiche sündige alte Leib. Und wenn du entrückt wirst, dann hast du das gleiche Auferstehungskörper von Jesus Christus. Es gibt zwei Gruppen Leute, die auferstehen, die mit den Herrn gehen, wenn er zurückkommt. Eine Gruppe von toten Christen und eine Gruppe von lebendigen Christen. Wir hoffentlich. In Römer 11 werden beide Gruppen erwähnt. Römer 11, Vers 25 und 26. Er spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob ich gleich stirbe. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nicht mehr sterben. Glaubst du das? Das ist die eine Gruppe. Wer an mir glaubt, wird leben, ob er gleich stirbt. Das heißt, Leute, sie haben geglaubt, sind gestorben und sollen doch leben. Tote Christen. Und zweitens, wer lebt, ihr, und glaubt an mich, und das tut ihr, der wird nicht mehr sterben. Es gibt eine Gruppe Christen, die niemals den Tod schmecken, niemals den Tod in die Augen schauen müssen.
Was ist die Referenz?
Johannes 11, Vers 25 und Vers 26. Tote und lebendige Christen. Johannes 10 hat geschrieben, dass er als guter Hirte ruft seine Schafe bei Namen. Und das ist das Schönste. Das Moment kann sein, heute noch, dass du plötzlich hörst, Manuel, komm nach oben. Und plötzlich bist du dann weg, kein Problem mit Schulter oder mit dem Enkel oder mit dem Bein mehr oder so etwas. Vollkommenes Körper, du bist weg. Hier, direkt durch den Beton. Weil Jesus konnte auch durch geschlossene Türen gehen. Und dann triffst du den Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht in den Wolken, in der Luft und bist mitgenommen mit ihm ins Vaterhaus. Denn meine Frage ist dann, was Leute sagen, ja, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich sage, mein Plan ist gegeben noch in Offenbarung 22, Vers 20. Was? Ich sage, ja, das ist mein Plan. Was ist dein Plan dann? In Offenbarung 22, Vers 20 steht geschrieben, ja, Amen, komm, Herr Jesus. Das ist mein Plan. Das, wo ich hingehe. 100%. Ich hoffe heute. Nun, wenn du ein Gebet erhört bekommen könntest, was sollst du dann wählen? Ich soll das Gebet wählen. Herr, komm, Herr Jesus, zurück. Mit diesem Gebet. Sind alle meine Probleme fertig, alle Probleme von der Gemeinde sind fertig. Keine körperlichen Probleme, kein geistliche, kein seelische Probleme mehr, du bist bei dem Herrn. Das Allerbeste. Nun, sechstens, es gibt eine Auferstehung auch von einem Mose und einem Elia. Die wird erwähnt in Offenbarung Kapitel 11, und die werden nicht alleine auferstehen, die werden auferstehen mit einer Gruppe von Gläubigen am Ende der Trübsalzeit. Ich soll nicht alle Referenzen nehmen, aber das ist eine wichtige Auferstehung. Offenbarung Kapitel 11, da lesen wir da Vers 6 bis Vers 10, eine Beschreibung in Trübsalzeit von zwei Männern, mächtige Propheten, die die gleiche Wunder tun wie Mose und Elia. Warum? Weil sie sind Mose und Elia, die zurückkommen und danach getötet, aber dann auch wieder auferstehen. Offenbarung 11, Vers 6. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, wie Elia. 3,5 Jahre lang kein Regen. Und haben Macht über das Wasser, zu wandeln im Blut und zu schlagen die Erde mit aller Plage, so oft sie wollen. Mose hat Wasser in Blut geändert in Ägypten und hat die Ägypten mit 10 Plagen geschlagen. Kommt wieder zurück in Trübsalzeit. Und wenn sie ihr Zeugnis geändert haben, so wie das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Ihre Leichen werden liegen auf der Gasse, die große Stadt, die da heißt, geistlich geschonen Ägypten, da unser Herr gekreuzigt ist, in Jerusalem. Und es werden ihre Leichname etliche von den Völkern und Geschlechtern und Sprachen 3 Tage und einen halben sehen. Und werden ihre Leichname nicht lassen in Gräbern legen. Und die auf Erde wohnen, werden sich freuen über sie. Und wohlleben und Geschenke und unter anderem sind. Weihnachtszeit, wahrscheinlich. Weil alle schicken Geschenke aneinander. Denn diese zwei Propheten quäleten, die auf Erden wohnten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie traten auf ihre Füße und ein großer Furcht fiel über die, so sie sahen. Und dann werden sie entrückt. Vers 12. Steiget herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in eine Wolke und sie sahen sie wie ihre Feinde. Diese zwei Männer, die predigen, 144.000 Juden, errettete Juden sind da, die auch predigen, wie Paulus, das Evangelium an den Heiden. Und man wird errettet wie Anfang der Apostelgeschichte, man muss sich bekehren und sich taufen lassen, um den Aussatz wegzuhalten in einer Trübsalzeit. Der Antichrist versucht, diese Leute zu töten, wie ein Ahab und ein Isabel im Alten Testament Elia versucht haben zu töten, die dann ein Gebet gesprochen haben und 3,5 Jahre lang gab es keinen Regen. Und dann stehen sie auf und mit ihnen werden auch noch die Trübsalheiligen auferstehen. Das sind diejenigen, die zum Glauben kommen und sterben in Trübsalzeit nach der Entrückung der Gemeinde. Das ist eine 6. Art von Auferstehung. Es gibt also viel mehr als die Auferstehung Jesu Christi und die Auferstehung von allen Gläubigen und Ungläubigen beim jüngsten Gericht. Da haben wir schon zwischen diesen 2 5 andere Auferstehungen gesehen. Er muss das Wort Gottes recht teilen. Und die letzte Auferstehung, das ist vielleicht für diejenigen hier, die noch nicht von neuem geboren sind, ist die Auferstehung von den Verlorenen. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 11 lesen wir Folgendes. Offenbarung Kapitel 20, Vers 11. Ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, von welches Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan, und ein anderer Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gab die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet an jedem nach seinem Werken. Also die Körper von denjenigen, die ins Meer zum Beispiel gegangen sind, die kommen dann zurück und die Seele kommt zurück ins Körper. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den vorigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den vorigen Pfuhl. Du bist gerichtet nach deinen Werken. Wenn dein Name nicht geschrieben steht in diesem Buch des Lebens, wird eine Seele geworfen in einem Feuersee, im Pfuhl des Feuers, für ewig und ewig und ewig. Die Leute stehen auf nichts. Die Erde ist verbrannt, das Universum ist verbrannt. Sie stehen auf nichts und schauen da den lebendigen Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, in die Augen. Und sie kommen mit aller Entschuldigung. Ja, aber Herr, aber du bist nicht gerecht gewesen. Und Gott sagt immer dann, es steht geschrieben. Ich habe mich offenbart in die Natur, in die Schöpfung, das mich nicht angebetet. Ins Gewissen, ich bin immer nach euren eigenen Gewissen gegangen. Du bist offenbart in mein Wort. Ihr wolltet nicht die Straßenprediger hören, die Traktaten aufnehmen, ihr habt sie zerrissen, auf sie gelaufen, ihr in St. Gallen. Ihr habt keine Entschuldigung. Und in Matthäus 22 lesen wir dann, dass da eine Person reinkommt. Jesus sagt, Freund, was tust du? Du hast ein Hochzeitskleid an. Da kommen Leute, versuchen reinzukommen und sie haben nicht das Recht, sie sind nicht bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Der König ladet Leute ein und gibt einen Engel bei der Tür und er sagt, die Bedingung ist ein Hochzeitskleid, ein Königskleid. Das Kleid ist schon bezahlt mit dem Blut von Gottes einziggeborenen Sohn, Herrn Jesus Christus. Und alle selbstgerechte Leute, alle reiche Leute, die sagen, nein, ich brauche das Königskleid, ich habe ein eigenes Kleid, wie selbst bezahlt. Mit den 7 Sakramenten, mit den 10 Geboten, mit dem achtfältigen Pfad von Buddha. Ich habe das selbst getan. Ich brauche nicht diesen Königskleid mit dem Blut von einem Zimmermann aus Nazareth. Das ist mir zu wenig. Ich brauche das nicht. Und dann kommt ein alter Bettler vorbei und sagt, was? Ein Königskleid? Weiß, mit Gold bestückt. Das nehme ich gerne an. Was kostet es? Nichts. Ich gebe es mir. Und der alte Sauhund, der Schmutzball, er darf in die Herrlichkeit reinkommen, weil er hat das Königskleid an. Die einzige Bedingung, die den Engel stellt, um in den verkommenen Himmel reinzugehen. Das Königskleid von dem Herrn Jesus Christus. Er bekommt die besten Mahlzeiten, er bekommt die beste Gemeinschaft mit Abraham, mit Mose, mit David, mit den Aposteln, mit Jesus Christus selbst. Er hat niemals ein Sakrament gehalten, niemals ein Gebot gehalten, er hat niemals eine goldene Regel gehalten, er ist niemals religiös gewesen, aber er ist reingekommen, auferstanden und hat es geschafft. Und die Einladung, die den Herrn sagt, ist, wenn er dürstet, der komme, und wer da will, die nehme das Wasser des Lebens umsonst. Was hindert dich, um einfach das Wasser des Lebens umsonst aufzunehmen? Es hat Gott seinen einziggeborenen Sohn gekostet, um deine Seele genügend zu trinken zu geben, um dich in Hochzeitskleid zu bereiten, um eine herrliche Mahlzeit mit einem wunderbaren Ort im dritten Himmel zu bereiten, Neue Jerusalem, eine Stadt von reines Gold. Warum kommst du nicht zu dem Herrn Jesus Christus? Du brauchst niemals Angst zu haben, einmal fürs jüngste Gericht zu kommen und aus dem Mund von Jesus Christus zu hören, ich kenne dich nicht, geh weg von dir, Verfluchten, in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist nicht Gottes Wille, für kein einziges Seele. Aber du gehst dorthin, wenn du Gottes Sohn ablehnt und sagt, ich vertraue meine Gerechtigkeit mehr als Gottes Gerechtigkeit in Herrn Jesus Christus. Oder sagst du vielleicht, ja, ich weiß es, ich schaffe es nicht in meine Gerechtigkeit. Ich kenne noch so viele Sünden, die niemand weiß, als nur Gott und ich. Dann sage ich, ich mache es einfach. Und komme einfach, bevor du diesen Raum verlässt, zum Glauben an Gottes Sohn und sage, Jesus, ich weiß nicht nur von dir, ich möchte dich persönlich kennenlernen und dir alleine vertrauen und dein Blut alleine vertrauen für die Vergebung von aller meiner Sünden. Und dann sagt er, willkommen heim, mein Sohn, in die Herrlichkeit deines Herrn. Lassen wir zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Lied Nummer 76, tief in der Gruft erlag Jesus mein Heiland. Der Auferstehung hart, Jesus mein Herr. Jesus ist Sieger und lebt. Dem 64 der Herr erhebet, er lebt und siegt über Tod und Hölle.
Amen.
Und nochmals, wenn du das noch nicht sagen kannst vom Herzen, rede mit mir am Ende des Gottesdienstes und dann kann ich dir zeigen, oder mit jemandem hier, die dich diesen Weg zur ewigen Heilssicherheit klarer zeigen. Nummer 76.
Tief in der Gruft erlag Jesus mein Heiland, der Auferstehung hat, Jesus mein Herr. Jesus der Sieger lebt, triumphierend sich verheilt, ja, er lebt und siegt über Tod und Leid. Jesus, Herr, Halleluja, Jesus, Herr.